18. Blind TV. Das Radio gegen Behinderer.
Einen schönen Nachmittag und einen angenehmen Abend für die Zuhörer von Blind TV. Hier ist Wolfgang Temel. Wir sind hier live im Studio bei Radio Helsinki 92,6 MHz und diese Sendung hören Sie auch am Freitag, wenn Sie ORF-Hörer sind, die Mittelwelle 1476 kHz. Der ORF übernimmt diese Sendung wöchentlich. Ich begrüße heute bei mir Annemarie Wicher. Sie ist Abgeordnete zum Steiermärkischen Landtag, ist aber nicht irgendwer im Landtag, sondern sie ist die Rollstuhlfahrerin im Landtag. Guten Abend, Annemarie.
Guten Abend.
Hallo. Wir werden heute, möchte ich drei Gesprächsthemen anreißen. Annemarie Wicher, für die, die aus der Steiermark sind, werden die Dame hin und wieder bei Pressefotos sehen, wenn sie im Rollstuhl sitzt. Das heißt, sie ist nämlich auch die Behindertensprecherin der ÖVP im Landtag. Und es gibt ja auch aktuelle Gründe, warum sie heute ist, nämlich auch das zur Umsetzung oder zur Durchführung gelangende neue Landesbehindertengesetz. Darüber richtig, möchten ja. wir reden. Und Frage 1 aber betrifft also ein Gebäude des Landes, das möchte ich nur kurz streifen, das Landeszeughaus. Für die Zuhörer und die Vorgeschichte, seit 92 wird rund um eine barrierefreie Adaptierung dilettiert. Verschoben werden hier Argumente hin und her geschoben. Die Leidtragenden sind die Menschen im Rollstuhl, die Menschen, die gehbehindert sind.
So,
was ist da kurz deine Meinung dazu zum derzeitigen Stand, nämlich dem, dass der versprochene Umbau, der heuer hätte beginnen sollen, also letztes Jahr im Herbst hätte beginnen sollen, wieder nicht stattfindet, weil was los ist?
Ich habe schon, bevor ich als Abgeordnete in den Landtag berufen wurde, das war 95, mich im Rahmen meiner Tätigkeit im Verband der Querschnittgelähmten und der Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation dafür eingesetzt, dass eben öffentliche Gebäude barrierefrei zugänglich sein sollen. Als ich dann eben als Abgeordnete im Landtag war, waren das natürlich auch meine Interessen und ich habe versucht, darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, nicht nur eben für Rollstuhlfahrer, sondern für Gehbehinderte oder zum Beispiel für Eltern mit dem Kinderwagen. Also das Zeughaus ist alt, das steht fest. Damals hat man eben daran nicht gedacht. Aber ich denke, das wäre unbedingt nötig. Es ist einiges passiert, also man muss schon sagen, nicht beim Zeughaus, aber ansonsten neue Galerie oder der Zugang zum Dom, Zugang zur Stadtpfarrkirche. Also es sind Dinge passiert, die ich ja durch sehr, 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 sehr viele Gespräche und lästig sein, wo es dann gelungen ist, zu überzeugen, dass das notwendig ist. Beim Zeughaus muss ich ehrlich sagen, bin ich jetzt schon ja fast ein bisschen im Stadium der Verwirrung, weil dazwischen hat es immer geheißen, also es wäre jetzt diese eine Planung über einen Teil des Landhauskellers, des Gartens des Landhauskellers, dann eventuell über oder neben einem Büro im Landhaus. Und es hat schon immer mal, so wie du gesagt hast, ausgeschaut, also jetzt beginnt die Bauphase und plötzlich hat die Bauphase nicht begonnen. Die Auseinandersetzungen mit dem Denkmalschutz sind nicht ganz leicht. Nur könnte ich mir vorstellen, wenn wirklich ein fester Wille dahinter steht, also dieses Gebäude, das Zeughaus, zugänglich zu machen, eben für alle zugänglich zu machen, dann könnte ich mir vorstellen, dass durch gute Gespräche doch auch zum Beispiel der Denkmalschutz zur Überzeugung kommt, dass es Möglichkeiten gibt und man muss nur ins Ausland schauen. In Italien zum Beispiel werden immer gute von Architekten Pläne verwirklicht dann, die neu sind, die man sich vorher vielleicht gar nicht vorstellen konnte, aber es geht. Und ich denke, das müsste bei uns auch so sein.
Da gibt es ja einiges, was ich weiß, das ist ja nicht unbedingt der Aufhänger. Das heißt, also die Variante, die ja zuletzt favorisiert wurde, betrifft ja, dass zwei Büroräumlichkeiten von zwei Landesräten, nämlich Schöckl und Flecker, betroffen werden. Es gibt ein Hin und Her und Schöckl möchte andere Büros haben. Bei Flecker heißt es einmal, ist dafür. Letztendlich hätte aber, soweit ich es weiß, die rechtliche Situation, ja, die Frau Landeshauptmann Klasnik selbst, der würde es bei ihr obliegen, nachdem der Denkmalschutz nichts gegen einen Innenumbau hat, plötzlich aber passiert hier vom Land aus nichts. Mhm. Und nämlich Geisterzahlen kursieren in der Presse, nämlich in der Zeitung Die Presse, dass ein interner Lift 500.000 Euro kosten würde, was völliger Unsinn ist. Das haben wir also, diese Zahl ist überhaupt nie genannt worden. Ich frage mich eben, wo ist hier Klasnik?
Naja, die Frau Landeshauptmann ist noch nicht so lang die Zuständige für die Kultur in der Steiermark. Aber ich habe...
Das hat aber mit Kultur nichts zu tun.
Na gut, das ich meine, es hat natürlich schon mit Kultur zu tun.
Nein, aber nur ihre bezüglich der Vergabe der Räumlichkeiten, die Bürovergabe.
Also da muss ich ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen überfragt, ob die Frau Landeshauptmann die Landesräte zwingen könnte, ihre Räumlichkeiten aufzugeben. Also ehrlich gesagt, da bin ich ein bisschen überfragt. Ich bin zwar Abgeordnete, aber über die Dinge, die in der Regierung vor sich gehen, also intern zwischen dem Landeshauptmann, der Landeshauptfrau.
Aber die Bürozuteilung und Zuordnung obliegt ihr. Das ist mir bekannt.
Ist dir bekannt?
Ja, okay.
Danke, da weißt du mehr. Dann weiß ich jetzt auch mehr.
Also könntest du sie erinnern vielleicht?
Das könnte ich tun, ja.
Gut. Bleib mal gleich vielleicht dabei, also das würde mich oft interessieren, wie geht's dir eigentlich als Politikerin, die im Rollstuhl ist, wirst du ernst genommen? Hast du das Gefühl, dass du immer ernst genommen wirst bei deinen politischen Kollegen?
Ich muss sagen, als ich hineinkam in den Landtag, das war also 95, hatte ich schon den Eindruck, man war zuerst natürlich ein bisschen reserviert, weil man nicht wusste, wie man mit mir umgehen soll, ob ich jetzt wahnsinnig viel Ansprüche an Rücksichtnahme und so weiter an meine Kolleginnen und Kollegen stelle. Aber nachdem man gesehen hat, dass ich halt sitzend bin und sonst im Großen und Ganzen dieselben Bedürfnisse habe wie jeder andere Mensch auch, ich denke, da ist es mir gut gegangen. Und mein, wenn du dich erinnerst, wir haben gekämpft lange Jahre, bevor ich überhaupt eben im Landtag war und bin, dass es einen Zugang zum Büro des Soziallandesrates oder der Landesrätin geben soll. Ja, als feststand, dass ich in den Landtag komme, haben wir den Treppenlift oder zwei Treppenlifte gekriegt. Also das allein, glaube ich, ist schon was Positives. Mhm. Meine Berufung in den Landtag hat zumindest einmal bewirkt, dass wir Aufstiegshilfen zum Büro des Soziallandesrates haben, weil das war ja, ich meine, einfach hirnrissig, dass Menschen, die im Rollstuhl sind, über 10 Stufen, sind es 10, sollen es 19, hinaufgetragen werden mussten.
Ich frage jetzt nur provokant, ich denke mir oft, wenn ich in deiner Position wäre, würde ich mich fragen, bin ich eigentlich nicht nur eine Alibi-Person für die ÖVP, die quasi eine Rollstuhlfahrerin so als sichtbare ist? Es ist ja von der Vermarktung her sehr clever gemacht, weil sobald die Annemarie Wicher im Rollstuhl auftaucht, dann ist die Kompetenz völlig klar, weil sie im Rollstuhl ist. Ich meine, das kenne ich ja sehr wohl, durch meine Person, weil ich selbst im Rollstuhl bin. Also ich weiß oft nicht, hat die ÖVP wirklich die Behindertenthematik überhaupt schon kapiert? Mhm. Oder bist du nicht nur unter Anführungszeichen eine Person, die wählt ein Feigenblatt, beziehungsweise rein von den Kosten auch. Eigentlich, wir haben die Frau Wicher. Ne? Mhm. Und was wollt ihr? Habt ihr jemanden im Rollstuhl? Also das frage ich mich oft.
Du, die Frage ist berechtigt. Nur habe ich es bis jetzt nicht so sehen können. Also ich wurde, der Altlandeshauptmann Greiner hat mich fragen lassen, ob ich mir vorstellen könnte, Abgeordnete zu werden. Ich meine, das war für mich natürlich eine Riesenüberraschung. Und also ich habe nie den Eindruck gehabt. Ich habe nie den Eindruck gehabt. Und eines würde ich schon sagen, dass dadurch, dass ich eben im Rollstuhl sitze, ich sowohl meinen Kolleginnen und Kollegen der eigenen Fraktion als auch Kollegen und Kolleginnen der anderen Fraktionen viele Dinge plausibel machen kann, die von denen sie eigentlich vorher keine Ahnung gehabt haben oder im Zweifel waren, ob das überhaupt notwendig ist für Menschen.
Aber irgendwie ist das Ganze ein Trauerspiel, zum Teil schon. Ne?
Ach so, ja.
Also, wir haben heute so die passende Musik, nämlich einen Trauermarsch von der wunderbaren Sampler-CD Dead and Gone von Fritz Ostermeier, und wir spielen jetzt das Mike Westbrook's Orchestra Free as a Bird. Also wir sind nicht so traurige Menschen, wie es da jetzt klingt, aber irgendwie passt die Musik, weil die ist wirklich wunderbar,
ja,
das Mike Westbrook Orchestra. Gehen wir nun, aber ein bisschen ein Trauerspiel ist es schon insgesamt, gehen wir nun zum zweiten wichtigeren Punkt, zum großen Kapitel eigentlich, das neue Landesbehindertengesetz. Kurz, also du hast das auch einmal als Meilenstein bezeichnet.
Nein,
schaut's
das
mit
war
dem,
nicht ich.
Nicht du?
Nein, ich habe es nicht als Meilenstein bezeichnet.
Habe ich schlecht. Als was würdest du das neue Landesbehindertengesetz bezeichnen? Was ist das Neue daran?
Das Neue, es gibt sehr viel Neues. Es basiert ja auf dem Sozialplan 2000. Das war eine Planung, und zwar in Modulen Wohnen und Wohnen, Beschäftigung. Und das wurde, in zwei Jahren gearbeitet von Experten, Betroffenen, den Behörden erarbeitet. Was wollen Behinderte? Wie kann man, wie gibt man ihnen die höchstmögliche Selbstständigkeit und auch billigt ihnen zu, was ja nicht immer so der Fall ist, auch eine Selbstbestimmung. Und das Ergebnis dieser Beratungen war eben der Sozialplan 2000, und auf dem beruhte der Entwurf zum neuen Behindertengesetz. Und es ist jetzt, da sind Dinge drinnen, die es noch bis jetzt nicht gegeben hat.
Also zum Beispiel?
Ja, ich sag nur, ich möchte nur noch kurz vorausschicken, das alte stammt aus 64. Das war damals ein Meilenstein, weil bis zu dem Zeitpunkt haben die sogenannten Zivilinvaliden, das waren also von Geburt an Behinderte, die sogenannten Freizeitunfälle, aber überhaupt keinen Anspruch auf irgendetwas gehabt. Also es war damals schon einmal ein Meilenstein. Allerdings war es eher auf berufliche Rehabilitation ausgerichtet, das ist es jetzt nicht mehr. Also es ist so, dass auch eben Menschen, die beruflich nicht mehr einzugliedern sind oder auch durch Umschulung nicht, Ansprüche auf Leistungen aus dem Behindertengesetz haben. Ganz neu ist zum Beispiel, dass es gibt die Wohnassistenz, es gibt die persönliche Assistenz, die Familienentlastung. Und was ich für ganz besonders wichtig halte, ist die Feststellung des individuellen Hilfebedarfs. Da kann man für den Betroffenen, egal welcher Behinderung, sozusagen einen maßgeschneiderten Plan machen, was braucht er, welche Zukunftsperspektiven und was braucht er, um diese Ziele zu erreichen. Also das halte ich für ganz wichtig. Abgesehen davon, dass unsere langjährige Forderung nach einer Behindertenanwaltschaft jetzt auch im Gesetz verankert ist, und das halte ich für ganz besonders wichtig. Es ist da leider Gottes von der Kollegin Graf der FPÖ sind da in die Zeitungen Nachrichten gekommen, dass die Behindertenanwaltschaft der Pflege- und Patientenanwaltschaft zugeordnet werden soll. Das war also überhaupt keine Rede davon, weil, das habe ich schon vorher gesagt, Behinderte sind nicht krank, automatisch krank und pflegebedürftig.
Behindertenanwalt, bleiben wir gleich bei dem. Ja. Die Frage ist, welche rechtliche Position hat dieser Behindertenanwalt? Das heißt, wie weisungsungebunden
ist
oder
gebunden? Ist weisungsungebunden, ja.
Soweit ich es aber nur mich ein bisschen durchgeschmökert habe, ja. Steht aber drinnen, er kann bei seiner Personalzustellung gehört werden. Das heißt also, inwieweit werden da nicht von vornherein schon, sind da von vornherein nicht schon
Hast du das aus dem Gesetz oder aus den Erläuterungen?
Erläuterungen, Debatten rundherum. Also ja. Das frage ich mich jetzt, also wie unabhängig wird er wirklich sein? A.
Ja.
Und B. Welche rechtliche Befugnis?
Er hat...
Wem untersteht er?
Das ist noch das Problem. Wir wollten es ja gern dem Landtag unterstellen. Es ist aber so, dass kein Anwalt, egal ob Jugendanwalt, Umweltanwalt, die Patientenanwaltschaft, keine untersteht dem Landtag. Ich hoffe, dass wir das ändern können, dass auch die Behindertenanwaltschaft dem Landtag untersteht und nicht der Landesregierung beziehungsweise dem zuständigen Referenten. Aber das müsste eine Gesetzesänderung erst ermöglichen. Weil, wie gesagt, keine Anwaltschaft untersteht dem Landtag. Mhm. Auch wenn es noch so gewünscht wird. Mhm. Und das war bis jetzt nicht durchzusetzen.
Aber konkret, was kann zum Beispiel, nehmen wir einen Fall her, was kann so ein Behindertenanwalt machen? Also was, ich kann jetzt, ja, also ich habe ein Problem, ich gehe zu ihm.
Du fühlst dich ungerecht.
Okay, und was passiert dann? Was wird dann passieren?
Er wird einmal deine Beschwerde zur Kenntnis nehmen, beziehungsweise dem nachgehen, okay, und so weiter. Er hat Akteneinsicht. Ja. Er hat, wenn es zutritt, zum Beispiel zu Einrichtungen, Entschuldigung, und er vertritt auch gegenüber zum Beispiel der Fachabteilung für das Sozialwesen die Anliegen des Betroffenen. Mhm. Also das sind dann seine Obliegenheiten, aber auf jeden Fall ist er weisungsungebunden. Das war mir besonders,
und wie weisungsgebunden sind aber dann seine Stellungnahmen, das geht mir auch dann darum. Was ist, wenn jetzt der, nehmen wir mal den Fall an, es rafft sich, es schafft wirklich ein, was ja eh eben in sich schon problematisch ist, es geht ja hier für mich jetzt größtenteils auch um geistig behinderte Menschen, ja. Wie werden die vertreten? Nehmen wir den Fall an,
Personen ihres Vertrauens, Sachwalter zum Beispiel.
16 Jahre ja. alt und nehmen wir an, Down-Syndrom und macht, ich konstruiere jetzt, fällt mir jetzt so ein, und in der Familie gibt es Probleme, wie kann er sich erstens einmal, wie kommt er zum Anwalt und wie kann er sich vor der Familie schützen?
Naja.
Wo nimmt da, wo liegt dann der Patienten, also Patienten der Behindertenanwalt? Was heißt, mir geht's um die Praxis dann.
Ja.
Ist dem wirklich genützt?
Ja.
Du, und was kommt dabei raus?
Naja, du sprichst dann natürlich ein Problem an. Wenn ein Mensch mit einem Down-Syndrom mit seiner Familie Schwierigkeiten hat, dann ist das natürlich ein Riesenproblem. Ich könnte mir vorstellen, aber da, das wäre, wie gesagt, nur das, was ich mir vorstellen könnte, dass man ihm, ja, ich weiß nicht, Sachwalter, was immer, ein Sachwalter wird es nicht sein, weil dann hätte der Sachwalter die komplette Verantwortung. Mhm. Es gibt ja jetzt zum Beispiel diese Selbsthilfegruppen, People First und alle die, dass die dann versuchen, mit der Behindertenanwaltschaft in Kontakt zu treten und den Anwalt oder die Anwältin dann mobilisieren, dass das eben dann die Interessen des Betroffenen vertreten werden können. Mhm. Aber das ist ein Worst Case mit der, also mit die Familie. Ja, das ist, wir haben es jetzt einmal im Gesetz. Und ein Gesetz muss erst belebt werden. Mhm. Und es wird dann auch meistens erst dann, werden dann vielleicht Dinge, die nicht so gut sind, wie sie von vornherein ausschauen, dass die dann ausgemerzt werden müssen.
Eins habe ich mir, also natürlich ist mir gleich aufgefallen, das ist der Kostenrückersatz bzw. der Selbstbehalt. Mhm. Das heißt jetzt konkret, wird sich dieser Selbstbehalt auf alles beziehen? Also nehme ich mich jetzt einmal her, ich wäre jetzt im Rollstuhl, brauche einen neuen Rollstuhl, und wie du weißt, ein neuer Rollstuhl, einigermaßen brauchbarer, kostet so um die 36.000 bis 40.000 Schillinge. Sprich, ich könnte also 6,5 bleiben in Schillingen. Das ist
ja, ich rede auch leicht in Schillingen.
Dann könnte ich gleich von der Tasche weg 7.200 Schilling bei 36 Blechen. Kriege ich das zurück? Habe ich eine Möglichkeit? Oder wie schaut es mit den sozialen Härtefällen aus? Also wer bestimmt
das,
die?
Das ist so. Es war
Kostenrückerstattung
Kostenrückersatz. Kostenrückersatz bei stationärer Unterbringung sind 80% des Gesamteinkommens. Ich bin der Meinung, dass vollstationäre Unterbringung natürlich bedeutet, 365 Tage im Jahr in einer Einrichtung, was schlimm genug ist, ich sage ich auch, weil im Grund, und darauf möchte ich gerne hinaus, im Grund dieser Sozialplan 2000 ist darauf hinausgegangen, so weit wie möglich nicht in Einrichtungen, weder vollstationär noch teilstationär, sondern über mobil, ambulant. Mobil und ambulant, da wird kein Kostenrückersatz verlangt. Mhm. Kostenrückersatz und der aber, wie gesagt, abhängig vom Einkommen und in Härtefällen überhaupt keiner. Und es gibt so viele Dinge, die von Seiten der Eltern zum Beispiel, meistens handelt es sich ja um Down-Syndrom, Menschen mit Down-Syndrom, dass die Eltern dann nur bis zum 27. Lebensjahr unterhaltsverpflichtet sind. Also ab dem 27. Lebensjahr fällt das weg. Und wenn der Betroffene kein Einkommen hat, ist überhaupt kein Kostenrückersatz zu leisten.
Aber jetzt die Kostenbeteiligung daran, das heißt also 20% ist zu bezahlen.
Bei
allen Hilfsmitteln, ja, allen Dingen.
Es ist so, wir also werden jetzt die Vollziehung. Wir haben ein Gesetz jetzt einmal beschlossen. Mhm. Und ich habe das Gesetz mitbeschlossen, weil ich der Meinung bin, es sind so viele Dinge drinnen, die wir bis jetzt nicht hatten, dass wir das nicht aufs Spiel setzen sollen. Und es ist mir, ich denke, es ist ein Verdienst von mir, dass Kostenrückersätze zum Beispiel bei teilstationärer Betreuung waren im ursprünglichen Entwurf, den wir Ende Dezember gekriegt haben, bei der letzten Unterausschusssitzung, 80% des Gesamteinkommens vorgesehen waren. Und auf das hin habe ich also sofort wirklich aufgeschrien bei dieser Unterausschusssitzung. Und jetzt ist es so, dass 40% und wenn weniger als 7 Stunden in Anspruch genommen werden im Tag, 20%, analog zu dem, wie das Pflegegeld einbehalten wird. Und bei den Hilfsmitteln und Heilbehelfen, da wird es eine Sache der Vollziehung sein. Und da werden wir also wirklich ein ganz ein Auge drauf haben, wie die Vollziehung vor sich geht.
Mhm. Die Durchführungsbestimmungen, die existieren
noch die
nicht.
Kommen, die kommen. Ja, das ist erst. Es, ja.
Und das ist aber mein Problem. Da wird ein Gesetz beschlossen, wo man eigentlich gar nicht weiß, wie man es eigentlich durchzieht.
Ja, das ist die Sache. Wir als Landtag können nur ein Gesetz beschließen. Die Durchführungsbestimmungen sind Sache des zuständigen Referenten.
Ja, aber ist das nicht wiederum dieses österreichische im Kreis, denn das ein Gesetz macht, das von vornherein schon so miserabel ist? Also wie kann ein Gesetz miserabel ist es, aber nicht. Wenn ich es jetzt überspitzt sage, also wie kann ein Gesetz machen, wo man jetzt schon weiß, das muss irgendwann einmal evaluiert werden, das muss koordiniert werden.
Es ist auf 2 Jahre einmal, ich weiß nicht, ob du das weißt, auf 2 Jahre einmal und dann ist eine Evaluierung. Ja. Ne? wer oder also, was wir, hindert uns so daran, dann ein bisschen gescheiter zu werden. Ne?
Ja, aber warum kann ich von vornherein kein gescheiter mal sein und sagen, wenn ich schon sowas angehe, ja, okay, dann das meine ich dann.
Ja, aber die Durchführungsbestimmungen sind eine Sache, ja, der Fachabteilung, beziehungsweise des Zustands.
Die Frage ist jetzt aber eben, wissen die Fachabteilungen wirklich, was sie tun? Also wie realitätsnahe sind Fachabteilungen, wie realitätsnahe, wenn ich mir so als Mutter herumstreiten muss mit einem Sachbearbeiter, ob der Rollstuhl jetzt gebraucht wird oder nicht. Ich meine, das ist ja, das kenne ich zur Genüge.
Das verstehe ich, kenne das
und,
auch.
Und da kenne ich, also da ist, muss ich leider Gottes sagen, Inkompetenz und Arroganz. Und also wenn du eh schon so deprimiert bist und in dieser Lage bist, kommt noch irgendein Beamter und gibt dir noch eine auf.
Und da
schreckt die wieder.
Ja, und da bin ich aber froh, dass wir dann die Behindertenanwaltschaft haben, die das in die Hand nehmen kann und nicht der Betroffene selbst das alles ausfechten muss. Weil das wird meiner Ansicht nach eine der Hauptaufgaben des Behindertenanwalts sein oder der Anwältin. Das soll eben für die Betroffenen
Einladung,
eine Unterstützung sein.
Einladung an die Annemarie, ich möchte gerne mal als, nicht live, aber als Interview eine Diskussionsrunde mit Flecker, mit Betroffenen, weil die Frage für mich ist, inwieweit wirklich die Betroffenen gehört werden oder gehört wurden. Das wäre mein Wunsch, irgendwann einmal als Blind-TV-Sendung zu machen.
Bitte, wenn
Einladung
du das dem
angenommen.
Herrn Landesrat.
Ja, werde ich in 14 Tagen machen. Machen wir nochmal kurz einen Sprung und ein kurzes Ende dann noch zur Sendung, einen dritten Themenpunkt.
Zuhören macht Sinn.
Ja, und einen dritten Gesprächspunkt haben wir auch. Die Annemarie ist, soweit ich es weiß, ja auch noch als Nicht-Autofahrerin sehr wohl auf die ÖBB angewiesen oder würde sie nützen, wenn sie könnte.
Ich nutze sie schon.
Thema ÖBB. Thema ÖBB. Die ÖBB schafft neue Nahverkehrszüge an. Diese Nahverkehrszüge tragen den Namen Talent und ich habe also hier eine kurze Stellungnahme vom Eduard Rieher eingeholt übers Telefon, was er als Sekretär der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation zum Talent meint. Hier
Generalsekretär.
Nach wie vor ist die Situation ein bisschen triste, denn auch das Land Steiermark hat sich entschlossen, bei den Neuankäufen des Nahverkehrszug Talent mitzuzahlen, wohl allen bekannt sein müsste, dass das eine veraltete Technologie ist, dass es keine barrierefreien Einstiege gibt, dass es ein untaugliches, für die meisten Rollstuhlfahrer unbenutzbares WC geben wird und dass es auf vielen Bahnhöfen, die zu niedrige Bahnsteige haben, überhaupt nicht möglich sein wird, dass Rollstuhlfahrer diesen Zug überhaupt jemals betreten. Eine bedauerliche Geschichte, denn eigentlich sollten öffentliche Mittel nur für Dinge ausgegeben werden, die auch wirklich der ganzen Bevölkerung dienlich sind.
Das war die Meinung von Eduard Rieher. Mir ist wichtig, also dich jetzt hier als politische Kraft hier zu haben. Was wirst du hier unternehmen?
Was ich hier unternehmen werde? Ich meine, da muss viel unternommen werden, keine Frage. Und wir haben ja schon, nachdem ich ja Vizepräsidentin der ÖAR bin, also Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Rehabilitation, bin ich ja auch bei all diesen Dingen mit beteiligt. Ich habe an den Landesrat Schöckl eben Unterlagen weitergeleitet, wo auf die Talentlosigkeit des Talents sozusagen hingewiesen wird. Er ist für uns wirklich nicht zu gebrauchen. Und das große Problem ist sicherlich auch, wie der Eduard Rieher das angeführt hat, die unterschiedlichen Höhen bei den Bahnhöfen. Und ich meine, unser Bahnhof in Graz, so modern er ausgebaut ist und so gut es ist, dass es endlich Lifte gibt und die Zugänge und so weiter, aber der Bahnsteig ist einfach zu nieder und die Einstiege sind zu hoch und dann gibt es diese Hebevorrichtungen Die kann man aber insofern nicht verwenden, weil vorläufig bei den Zügen die Türen alle so schmal sind.
Also auf jeden Fall, wir sind schon am Ende der Sendung. Ja. Ich glaube, hier liegt etwas in der Luft, da müsste man wirklich die Medien einmal einspannen und machen, dass die ÖBB ja für die Öffentlichkeit da sind und vor allem, dass das Land Steiermark wie viele andere Länder hier etwas mitfinanzieren, was vorweg schon, und das ist also noch schlechter als das Gesetz, bei dem weiß man wirklich schon, wie schlecht das ist, nämlich dieser Talent, dass man wirklich einmal dagegen angeht und einmal sagt, das kann nicht sein, die ÖBB müssen ein barrierefreies Unternehmen werden für Barrierefreiheit. Ich danke an Marie Wicher. Ich hoffe, wir werden es irgendwann einmal wieder hören hier. Ja. Und wir schließen ab. Wolfgang Demmel verabschiedet sich von Ihnen für diese heutigen Folge von Blind TV. Nächsten Donnerstag haben wir ein Interview mit Martin Bruch, dessen Film Handbike Movie bei der Diagonale in Graz aufgeführt werden wird. Ich verabschiede mich von Ihnen. Einen schönen Abend.
Blind TV. Das wöchentliche Radioprogramm des Projektes Sinnlos von Wolfgang Temmel. Jeden Donnerstag 17.30 Uhr bis 18 Uhr auf Radio Helsinki 92,6 MHz.